Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Rameda, Europas größten Komplettanbieter für Anhängerkupplungen und Transportsysteme. Rameda ist der führende Partner für den Automobilhandel und Werkstätten. Über den Online-Konfigurator auf rameda.de finden Sie jederzeit die passende Anhängerkupplung samt Einbau- und Kodierservice. Rameda, wir verkuppeln Sie mit Ihren Kunden und das seit fast 30 Jahren.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Autohaus-Podcastes. Diesmal freue ich mich, begrüßen zu können zwei führende Köpfe des Instituts für Automobilwirtschaft an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen-Geislingen, Professor Dr. Stefan Reindl. Servus, Stefan.
Hallo.
Und ebenfalls hier im Studio der stellvertretende Direktor des Instituts, Professor Dr. Benedikt Meyer. Servus, Bene.
Hallo, grüß dich. Danke für die Einladung.
Ja, ich freue mich, dass ihr da gekommen seid, hier in die Redaktionsräume, in die bescheidenen Redaktionsräume von Autohaus. Ihr seid ja sozusagen die Top-Wissenschaftler der Branche und das IFA gilt als eines der renommiertesten Institute, das wir haben im Bereich der Automobil- und Mobilitätswirtschaft. Ich erinnere nur an Studien wie den Markenmonitor, Themen zur Digitalisierung, zahlreiche Impulse für Hersteller, Handel und Dienstleister, Berater beim ZDK. Da lässt sich sehr viel auflisten. Natürlich auch Generationen von Studenten und Studentinnen, die Hochschule absolviert haben und jetzt eben auch an den Schaltknöpfen der Macht sitzen. Und natürlich auch nicht zu vergessen der IFA-Kongress, der ja auch im Oktober stattfindet und eben auch hier Maßstäbe setzt. Also wir freuen uns jetzt auf spannende Einblicke von zwei Experten der Automobilwirtschaft. Und wir fangen ganz banal an. Wir stehen ja jetzt sozusagen heute, beginnt in München die Wiesn, aber das Oktoberfest ist eine, vor zwei Wochen ist ein ganz anderes Programm gestartet, nämlich die IAA. Die IAA Mobility 2025. Hat die eigentlich ein positives Signal für die Branche gegeben?
Ja, ich denke, dass gerade diese drei Themenfelder, die ich ausgemacht habe, also diese technologische Differenzierung, zweites Thema überraschenderweise war unter anderem auch die Kreislaufwirtschaft, also eigentlich der Rohstoffbunker der Zukunft. Und das dritte war sozusagen diese geopolitische Marktverschiebung, nämlich bei den chinesischen Automobilherstellern, die hier in Europa Fuß fassen. Insofern war das eine drei gefächerte Bühne und auch die Stimmung war positiv bei den Herstellern und den Zulieferern. Das hatte etwas damit zu tun, dass Fahrzeuge vorgestellt wurden, die am Puls der Zeit sind, die in puncto batterieelektrische Infrastruktur sicherlich vorne mitspielen werden, aber auch im puncto Software-Defined. Und ich glaube auch, dass gerade die deutschen Automobilhersteller auch sehr weit sind in puncto Kreislaufwirtschaft.
Meine Kollegen haben ja alles getan, um sozusagen die deutsche Industrie runterzuschreiben in den letzten zwei, drei Jahren.
Ja, da haben deine Kollegen, vielleicht auch du, die Blätter haben viel dazu getan, schlecht zu berichten über die Automobilwirtschaft in den vergangenen Jahren. Es war selten positive Nachrichten zu lesen. Das war jetzt in der vergangenen Woche etwas anders. Das hat mich sehr gefreut. Natürlich wurde viel berichtet über chinesische Hersteller. Es waren 116 Aussteller aus China, jetzt nicht nur Automobilhersteller, sondern Aussteller aus China auf der Messe dabei. Ich würde zusammenfassend auch sagen, das war die Messe der Deutschen und der Chinesen. Also ein schöner Wettbewerb, den wir gesehen haben in München und auch eine schöne Leistungsschau. Ich finde aber, dass die vergangene Woche auch ein gutes Statement für die deutsche Automobilwirtschaft gesetzt hat, in all der Tristesse, in der wir uns die vergangenen Jahre auch bewegt haben und uns zu lange dort darin bewegt haben, meines Erachtens. Wir brauchen wieder mehr eine Stimmung des Aufbruchs, ja, wir brauchen etwas mehr Selbstbewusstsein. Ja, also du hattest gerade auch Modelle angesprochen, die vorgestellt wurden. Ja, die sind sicherlich optisch, technisch und auch ja, preislich ambitioniert, aber auch noch ansprechend und denke ich gut positioniert. Ich bin da recht zuversichtlich. Aber wie gesagt, die Großwetterlage ist unverändert. Es ist aber auch erfreulich zu sehen, ich war selber zwei Tage lang auf den Open Spaces unterwegs, wie Autos Menschen weiterhin anziehen. Ja, es war viel los an den Autos. Ich habe viele auch junge Menschen gesehen, mit gezücktem Handy, Fotos, Videos gemacht. Ja, also Auto zieht wohl Leute weiterhin an. Das war schön zu sehen. In all den Diskussionen, die häufig geführt werden, eher gegen das Auto oder ein Abgesang auf das Auto, habe ich in der letzten Woche nicht viel mitbekommen.
Was war dein Lieblingsmodell auf der Messe?
Spannend waren natürlich die zwei Produkteinführungen, Produktpräsentationen, die stark gespielt wurden, auch medial, BMW iX3 und Mercedes GLC. Das sind wichtige Produkte für die Unternehmen, für die Branche.
Wir wollen ja auch über die positiven Seiten reden der Geschichte. Ist es eine Chance für die deutschen Hersteller, wenn sozusagen die Chinesen jetzt hier so einen Druck machen?
Also zunächst ist es dann mal Druck. Und das heißt, wir haben neue Wettbewerber und das wird auch nicht mehr weggehen, wenngleich ich glaube, dass nicht alle überleben werden hier im europäischen Markt und vor allem auch im chinesischen Markt. Dort wird es eine Konsolidierung geben und das ist sozusagen auch mit Ansage. Also es wird vielleicht gar nicht hier im Markt entschieden, sondern im chinesischen Markt. Das ist das eine. Das zweite ist, wir hatten schon in der Vergangenheit erst die japanischen Automobilhersteller, dann die koreanischen Automobilhersteller. Und wenn man sich's mal anguckt, die oszillieren alle irgendwo gesamtheitlich jeweils irgendwo zwischen 7% und 9%. Also insofern wird es eine Verdrängung geben. Alle werden Federn lassen, nicht nur die deutschen Automobilhersteller. Wir werden uns wieder aus diesem Einheitsbrei, den man auch beim Design sieht, wieder verabschieden und genau die Fahrzeuge, die eben ihre Marke spielen, mit den richtigen Inhalten, mit dem richtigen Profil, werden erfolgreich sein.
Ja, wie Stefan schon sagte, also der Druck wird erhöht und darauf muss ich reagieren. Letzten Endes hatten wir auch keine andere Situation damals, als Tesla in den Markt kam. Tesla ist eine Triebfeder für alles rund um Elektromobilität. Ja, und dann bin ich als etablierter Hersteller im Zugzwang, entsprechend mitzuhalten. Ansonsten kann ich mich im Wettbewerb nicht stellen, ja, oder kann ich nicht mithalten. Von daher, grundsätzlich ist es weiterhin ein Risiko. Ja, das ist ja nicht das ist eine neue Herausforderung, neue Fragestellung, neue Situation, mit der ich konfrontiert bin. Jetzt geht es darum, auch mit den richtigen Technologien, Produkten, auch vertriebsseitig und marketingseitig entsprechend zu antworten. Aber ich möchte auch ergänzen, der deutsche Markt ist ein gesättigter Markt. Also irgendwer muss weniger Fahrzeuge verkaufen. Nur weil jetzt Hersteller aus China hier die Produkte anbieten, werden die deutschen Konsumenten ja nicht mehr Autos kaufen.
Ich würde gerne nochmal den Pfad Produkte aufnehmen, wenn man sich nämlich jetzt umguckt, ist es ja so, dass Volkswagen wahrscheinlich jetzt mit Hochdruck daran arbeitet, eben ein günstiges Fahrzeug, also einen wirklichen Volkswagen in der Polo-Klasse und in der Golf-Klasse bringen wird und ein bezahlbares Fahrzeug. Insofern kam der Druck ja nicht von ungefähr, sondern er kam unter anderem durch die chinesischen Automobilhersteller.
Wie sind denn die Chancen der chinesischen Hersteller in Deutschland und in Europa? Wenn man mal sieht, wie lange dann doch die asiatischen Marken gebraucht haben, um sich zu etablieren, um dann eben, sagen wir mal, einen Marktanteil von 1% und dann eben gesteigert auf, du hast ja gesagt, 7 bis 9. Was traut man den chinesischen Herstellern zu?
Also, die Automobilhersteller, die jetzt sich hier im europäischen Markt etablieren möchten, fangen sehr oft in Deutschland an. Aber es gibt auch die anderen, die probieren und testen erstmal die Märkte. Und wenn man sich mal Europa anschaut, ich glaube, da waren wir irgendwie bei 4 bis 5% Marktanteil jetzt in diesem Jahr durch die chinesischen Automobilhersteller. In Deutschland geht das etwas zäher. Ich glaube, da sind wir jetzt irgendwo bei 1,7%. Und das heißt, wenn man nach Deutschland geht, ist das ein attraktiver Markt, aber auch ein sehr komplexer und ein schwieriger Markt. Und dass es eben nicht reicht, eine Webseite und einen City Store aufzumachen. Ich glaube, das haben wir jetzt die letzten 2, 3 Jahre schon gesehen. Man braucht Strukturen. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und die Strukturen findet man eben über die Händler. Und es ist nicht jeder bereit, ein chinesisches Fabrikat aufzunehmen. Manche ja. Aber wenn eine Fülle von Marken ankommt, wird das System irgendwann auch an Grenzen kommen.
In Summe ist ja kein Markthochlaufplan oder Szenario eines chinesischen Herstellers in Deutschland bis heute aufgegangen. Ja, alles liegen hinter den Absatzzielen, die sich gesteckt haben. Alle dachten, dass es schneller oder auch einfacher geht. Gewisse Anpassungen wurden vorgenommen, auch im Vertriebssystem. Da muss nachkorrigiert werden. Stefan sagt ja gerade 2% Marktanteil, das sind ja Größenordnungen, in Summe alle Chinesen zusammen in Deutschland, das ist ja eine Größenordnung, die sich viele Marken für sich als Zielsetzung gesteckt haben.
Wir sind noch unter 2%, die stärkste Marke ist ja bekanntlich MG, die wollen in dem Jahr die 1% Marke quasi reißen. Wir werden sehen, wie das Ganze sich entwickelt. Wenn man von Handelsperspektive ausgeht, sollte sich ein Händler unbedingt sozusagen so eine Marke aus dem Reich der Mitte ins Haus holen?
Ich glaube, da muss man sich das einzelne Autohaus und auch die Situation im Umfeld, die Situation im Wettbewerb, im lokalen Wettbewerb angucken und vielleicht die Ursprungsmarke, die man bedient. Also einen grundsätzlichen Rat würde ich da nicht aussprechen. Ich glaube, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ein grundsätzliches Ja oder Nein würde ich nicht aussprechen. Ja.
Aber unbedingt damit beschäftigen und das individuell prüfen, weil die Netze werden jetzt vergeben. Wenn ich jetzt nicht dabei bin, ist dann besetzt und ich komme später nicht mehr rein.
Nun gelten ja die chinesischen Autos als preiswert. Wenn man sich mal leasingmarkt.de anschaut, kann man nicht bestätigen, dass gerade die chinesischen Hersteller hier sozusagen mit Preisdumping auf dem Markt streben.
Also das war zunächst überraschend, dass man doch mit anspruchsvollen Preisen zunächst in die Märkte gegangen ist. Aber auf der anderen Seite auch logisch. Ja. Die chinesischen Automobilhersteller haben im eigenen Land einen Preiskampf, einen wütenden Preiskampf und einen Verdrängungswettbewerb inzwischen. Es wird dort eine massive Konsolidierung bei den Unternehmen und vor allem auch bei den Marken geben, bei den Fahrzeugmarken, über 100 Fahrzeugmarken. Wer soll das noch überblicken? Übrigens auch ein Problem hier in Deutschland und in Europa. Viele Menschen kennen sie die einzelne Marke gar nicht und wenn sie sie kennen, wissen sie noch nicht, wo sie verortet ist, was einen erwartet bei diesen Marken. Also insofern, es war überraschend, die Preise sind anspruchsvoll. Ich glaube, die wollen in den neuen Märkten, in denen sie jetzt Fuß fassen, auch keinen weiteren Preiskampf anzetteln, wenngleich das Potenzial vorhanden wäre, dass man an der Preisschraube dreht. Das wird man beobachten müssen. Also insofern bin ich nicht mehr so überrascht, dass man eben auch Märkte braucht, in denen man Deckungsbeiträge erwirtschaftet.
Ja. Ralf, du hast ja auch gerade die Leasingkonditionen angesprochen. Ne? Da denke ich dann immer sehr, sehr schnell an den Gewerbekundenbereich. Ja, das ist speziell auch für den deutschen Markt, dass wir so einen hohen Gewerbekundenanteil haben. Und für diese Kunden brauche ich unter anderem attraktive Preise, aber auch interessante Leistungsbündel. Da sind natürlich Strukturen über Jahrzehnte bei den traditionellen etablierten Automobilherstellern gewachsen. Und das müssen Chinesen auch erst lernen. Ja.
Dann stellt sich für mich die Frage natürlich, für wie viele Marken ist denn eigentlich Platz in Europa? Da gibt es ja auch so Expertenmeinungen. Ich weiß nicht, aber ihr seid ja auch Experten. Wie schaut es bei euch aus?
Ja, die Big Four aus China, die werden wahrscheinlich überleben und die werden auch die Märkte international bespielen. Aber wenn ich jetzt wieder zurückgehe auf die japanischen und auf die koreanischen Marken, spielen Hyundai und Kia 90% des Marktes. Und wenn man bei den Japanern genau hinguckt, dann ist es erstens Toyota und zweitens Mazda. Und dann kommt irgendwie Mitsubishi, Subaru und so weiter und so fort. Also insofern glaube ich, das wird sich sortieren. Es wird ein paar mächtige geben. Und auch wenn die Konsolidierung in China vorbei ist, wird es wenige, aber sehr mächtige Unternehmen geben. Und die werden sicherlich dann auch global sichtbar sein. Und die werden wahrscheinlich dann auch hier in Europa das Geschäft machen.
Stefan, du hast es vorhin schon angesprochen, das ist ja eigentlich verrückt, welcher Entscheidungsvielfalt, wäre jetzt positiv ausgedrückt, wir die Verbraucher anbieten, dass wir ohnehin heute schon 30 Marken haben, aus denen sie auswählen müssen und genau identifizieren müssen, ist jetzt für mich Mazda die richtige Marke oder ist für mich Mercedes die richtige Marke. Unter diesen 30 Marken haben wir ja noch Modellprogramme und dann weitere Derivate. Und wie soll der Verbraucher jetzt genau wissen, wenn er alle 5 Jahre ein Fahrzeug kauft?
Ich beginne meine Vorlesung Markenmanagement immer damit, dass ich sage, wer ist das Gesicht in der Menge? Wir haben zwar derzeit die Tendenz im chinesischen Markt, dass Marken irgendwie anders definiert sind, aber das wird, glaube ich, die Zukunft wieder sein, dass eben diejenigen, die aus dieser Menge herausragen, die werden erfolgreich sein und deswegen brauchen wir starke Marken, wir brauchen Marken mit Profil. Deswegen hat mir das auch wieder von Mercedes und BMW und auch bei Skoda gefallen, dass die eben ein Gesicht in der Menge sind. Jede Marke für sich.
Marken aufzubauen dauert ja Jahre, Jahrzehnte. Ja, das geht nicht über Nacht. Wir sind aus der Branche, wir beschäftigen uns jeden Tag damit. Das können wir nicht von den PKW-Haltern da draußen erwarten, dass sie so tief in der Materie sind und bis dort mal in den Köpfen angekommen ist, wo sie BYD, wo sie Changan, wo sie Omoda und so weiter zu platzieren, zu positionieren haben.
Das heißt jetzt für einen Händler, der jetzt vor der Entscheidung steht, soll ich eine weitere Marke nehmen? Soll er sich sozusagen auf die Wesentlichen konzentrieren?
Ich würde mich für eine heute schon starke chinesische Marke entscheiden, weil ich davon tatsächlich ausgehe, dass sich der Markt konsolidieren wird. Das ist eine Investition für einen Händler, sich eben eine zusätzliche Marke ins Haus zu holen. Und dann sind das irgendwann mal Sunk-Costs, also die sind verloren. Und ich würde mir das auch angucken, welche Marke hat denn eine langfristige Strategie und wo sieht man denn, dass der Vertrieb Sinn macht? Ja, wir brauchen eben eine Struktur, wie der Vertrieb aussehen wird.
Ja, und danach die Fragestellung, passe ich als Händler zu der Marke, passt die Marke zu mir als Händler und passt es in meinen Markt, in mein Marktgebiet, also zu meinen Kunden?
Die chinesischen Anbieter haben ja sehr schnell reagiert und bieten jetzt auch Hybrids an, also diese Plug-in-Hybrids oder auch teilweise gibt es sogar Fahrzeuge, die Benzin- oder Dieselmotoren haben. Also das Spektrum weitet sich aus. Ursprünglich angetreten eigentlich so als die Elektro-Könige. Und jetzt eben haben wir festgestellt, naja, man muss den Markt ein bisschen anders aufrollen. Aber ich will in eine andere Richtung gehen. Und zwar zur IAA wurde ja auch das Thema Verbrenner ausdiskutiert. Ja, also 2035 soll ja der letzte Verbrenner sozusagen vom Band laufen. Das ist ja noch nicht ganz entschieden. Wir werden sehen, wie es ausgeht. Ja, weg damit oder schaffen wir das?
Also es gibt zwei Meinungspole, wenn man so will. Die einen sagen, wir sollten es wirklich dieses Verbrenner aus definieren und wir sollten dabei bleiben. Und dann gibt es eben die anderen, die sagen, ja, weg damit. Wir lassen uns nicht vorschreiben, welchen Antrieb die Kunden wählen und so weiter und so fort. Also ich bin eher auf der Seite von denjenigen, die sagen, lass es doch bei diesem Verbrenner aus, nicht wieder umkehren. Wir brauchen Sicherheit für die Kunden, welche Antriebe kommen. Deswegen finde ich auch immer die Diskussion um die Technologieoffenheit, das ist ja sehr eng mit dieser Thematik verbunden, die finde ich mittlerweile so anstrengend, weil man Unsicherheiten schafft über die Zukunft. Welches Auto wird denn das Richtige sein für jemanden, der privat kauft, aber auch für die Flotten, für die Fuhrparks und auf der anderen Seite auch für die Hersteller und für die Zulieferer. Es haben ja auch viele Zulieferer investiert. Für die ist diese Umkehr massiv bedrohlich. Das gilt übrigens auch für manche Automobilhersteller. Nicht alle sind in diesem Kanon mit dabei, sondern es gibt eben auch diese Gegenstimmen und die sollte man auch hören. Wir brauchen verlässliche Pfade, wir brauchen Planbarkeit bei diesem Ganzen. Und das betrifft eben einerseits die Industrie, die diese Fahrzeuge herstellt und entwickelt. Und es betrifft eben auch die Kunden.
Ihr seid ja heute auch von Garzingen gekommen mit dem E-Mobil. Ihr seid ja da schon länger am Werk, mit diesen Fahrzeugen zu fahren. Das ist das für euch jetzt sozusagen aus Überzeugung oder macht ihr das auch, um bei den Studenten zu zeigen, wir sind innovativ?
Darf ich nochmal gleich anfangen?
Bitte.
Also ich bin da tatsächlich überzeugt. Ja, ich habe also auch noch ein Verbrennerauto, wie du ja weißt, das mir privat gehört. Und da fahre ich maximal 3.000-4.000 Kilometer pro Jahr. Ganz anders das Elektroauto, das ich täglich nutze. Übrigens mein zweites Elektroauto. Das heißt, ich bin jetzt 5 Jahre elektrisch unterwegs. Ich habe noch nie Angst gehabt, dass ich stehen bleibe. Ich habe auch mit der zweiten Generation, die ich jetzt habe, auch schon längere Strecken mit 500 oder 600 Kilometer hinter mich gebracht. Also auch das funktioniert.
Benedikt?
Ich fahre auch wie Stefan die zweite Generation elektrisch. Die erste Generation, da habe ich, was die Batterie angeht, gespart. Na, da musste ich dann feststellen, dass das tatsächlich nur bedingt alltagstauglich war. Na, mein aktuelles Fahrzeug, da komme ich 500-600 Kilometer weit. Das funktioniert und das machen wir jetzt nicht, um irgendwem etwas zu zeigen. Natürlich sollten wir nicht nur darüber sprechen, sondern es auch tatsächlich selber nutzen oder erproben, um dann auch aus der eigenen Erfahrung heraus dann besser die Einschätzung wahrzunehmen. Also mein nächstes Auto würde auch wieder ein elektrischer sein.
Ihr habt es ja angesprochen, dass da momentan sehr viel Druck auf dem Kessel ist. Was für Themen kamen denn in diesem Jahr überraschend? Die Zölle zum Beispiel?
Ja, so überraschend, glaube ich, war das nicht. Das war ja mit Ansage. Nichtsdestotrotz ist es ein Thema, das uns wahrscheinlich mehr bewegt, als wir gedacht hatten. Zu Beginn vielleicht hat man auch gedacht, Trump wird das nicht durchsetzen. Und vielleicht kehrt auch die Vernunft ein, dass es eben dann gegenseitige Zölle gibt. Ja, jetzt haben wir sie und beziehungsweise wir haben sie noch schlussendlich noch nicht. Das ist noch nicht so beschlossen. Aber Protektionismus ist sicherlich eine Tendenz und ein Trend, den ich so massiv nicht erwartet hätte. Ich habe ihn erwartet, aber nicht in diesem Ausmaß vor allem. Und das Zweite ist nach wie vor sozusagen das geopolitische Geschehen, das uns massiv beeinflusst, vor allem was auch die Verbraucher beeinflusst. Es gibt immer mehr Unsicherheiten, wie wird das Leben insgesamt weitergehen bei uns. Das sind schon Dinge, die uns beschäftigen und belasten. ganz unabhängig vom steigenden Wettbewerb oder gestiegenen Wettbewerb im Hinblick auf die neuen Player, die eben in den Markt eingetreten sind. Also insofern, es war erwartbar, das Ausmaß war nicht erwartbar und vor allem, dass wir tatsächlich geschockt waren, im Grunde genommen in der Automobilwirtschaft, was jetzt so passiert ist. Das habe ich übrigens jetzt auch bei der IAA bemerkt. Nach diesem ersten Schock sind wir gefasster. Ich glaube, dass viele jetzt auch wieder Investitionen und gezielte Investitionen angesichts eben der Lage, wie sie jetzt ist, dass man die annimmt und eben sagt, jetzt müssen wir halt so investieren und nicht anders investieren. Vielleicht auch nicht im Inland. Das ist wieder die andere Frage. Da ist eben wieder die Politik gefordert hier in Deutschland. Mir geht das alles viel zu langsam. Ich habe gedacht, es kommt jetzt tatsächlich mit Friedrich Merz ein Wumms, den schon der Herr Scholz versprochen hatte. Also ich glaube, wir brauchen tatsächlich neue Signale aus der Politik, dass das alles schneller geht. Wir wissen die Themen, ja, das ist ja immer auch so das, was mich negativ beeindruckt, dass wir die Themen wissen. Energie ist zu teuer, Arbeitskräfte sind zu teuer, wir arbeiten zu wenig, bis hin eben zu Bürokratismus und auch die fiskalpolitischen Entscheidungen, die manchmal für Unternehmen nicht nachvollziehbar sind. Wir machen das ja schon seit Jahrzehnten, dass wir es schaffen, die Eigenkapitalbildung der Unternehmen zu unterbinden. Und das ist einfach schlecht für die Wirtschaft und ich glaube, da muss mal wirklich ein anderer Hebel her, um das eben jetzt in den Griff zu kriegen. Und zwar schnell.
Ja, also global gesehen, für unsere Automobilindustrie sind ja zwei Themen treibend. Eine wurde gerade schon angesprochen, die Zölle. Ja, der zweite Punkt ist, wie sich der chinesische Markt entwickelt hat. Also ich spreche jetzt nicht über die Chinesen in Deutschland, sondern China als Absatzmarkt, als lange Zeit wichtigster Absatzmarkt für die deutschen Automobilhersteller, plus natürlich die ganzen Zulieferer, die daran hängen. Dass sich die Situation in China so stark verändert hat, setzt natürlich die deutschen Hersteller extremst unter Druck. Ja, auch da würde ich sagen, gut, jetzt haben wir leicht reden. Zum einen von außen dann in die Branche hineinreden und dann im Nachhinein reden, ist auch nochmal einfacher. Aber so ganz überraschend ist die Situation ja auch nicht. Ja, da muss man sich nur mal die 5-Jahrespläne der Chinesen anschauen. Die haben das über lange Zeit hinweg geplant, dass sie in dem Bereich Automobilität stärker aktiv werden. Das ist alles staatlich forciert und auch stark subventioniert. Darüber kann man sich aufregen. Bringt aber nichts, ja, das ist die Situation. Aber wir hatten, oder die Branche dachte meines Erachtens lange Zeit, dass diese traditionsreichen deutschen Herstellermarken weiterhin auch diesen Wettbewerb neuer aufkommender chinesischer Markt in China überleben wird. Aber die Chinesen offensichtlich legen sie in andere Tatbestände für ihre Entscheidung, Kaufentscheidungsgründe als die Marke, sondern vielmehr eher das Thema auch Technologie, IT, Car-IT, Vernetzung und was auch legitim ist, na, möglicherweise schwingt auch ein gewisser Nationalstolz mit, dass sie jetzt Produkte kaufen können aus China. Wenn wir ehrlich sind, machen das die Deutschen nicht anders. Die kaufen gern Volkswagen und Co., die Franzosen kaufen gern Peugeot und Co., die Italiener kaufen gerne Fiat und Co., also auch total legitim.
Ich finde auch, dass es vermessen ist zu erwarten, dass die deutschen Hersteller diese hohen Marktanteile weiterhin halten. Ich meine, dafür hat die Industrie auch umgestellt auf Elektro. Da sind sie auch teilweise führend. Und dass natürlich dann das so eine Entwicklung gibt, glaube ich, ist auch eigentlich war damit zu rechnen. Und wer das nicht getan hat, der glaube ich, der hat sich da selber in die eigene Tasche gelogen.
Ja, ich glaube, gerechnet hat man schon damit, aber nicht mit der Dynamik, in der das geschehen ist. Ich glaube, viele dachten, man kann sich halt darauf vorbereiten, was man eben jetzt unternimmt und dass der Markt jetzt komplett abgeschalten wird. Und vor allem, dass es momentan das Premium-Segment auf der Nachfrageseite im Grunde nicht gibt. Das ist abgeschalten derzeit. Das ist noch eine verursacht durch diese Immobilienblase. Damit hat keiner gerechnet und wir werden nicht zu dieser alten Marktstärke zurückkommen, da bin ich überzeugt. Wir werden aber wieder aufholen mit diesen Marken, glaube ich. Und wir werden uns dann halt mit geringeren Marktanteilen zurechtfinden müssen. Das glaube ich auch, also das geht nicht mehr weg. Genauso wie die Chinesen bei uns nicht mehr weggehen, gehen wir dort zwar auch nicht mehr weg, aber wir werden diese Marktanteile nicht mehr erreichen.
Lass uns mal nach Europa schauen. Der Markt stagniert. Was muss passieren, damit die Flaute vorüber ist?
Die Verunsicherung muss aus den Märkten. Ich glaube, dass eben diese ganz gesamtwirtschaftliche Delle einerseits und natürlich auch diese Unsicherheit im Hinblick, was wir wie wird das Leben künftig denn sein? Ja, wir haben jetzt essentielle Fragen, grundlegende Fragen im Hinblick auf die geopolitischen Verhältnisse. Ja, also gerade mit diesem Ukraine-Konflikt. Wir müssen auch aufräumen mit gesellschaftspolitischen Themen, die ihn beschäftigen. Ja, das ist etwas, das muss tatsächlich auch die Politik erledigen. Und wenn wir eben auch noch zusätzliche Verunsicherungen schaffen, dass wir sagen, ja, wir wissen auch selber noch nicht, welcher Antrieb der Zukunft ist, dann hast du dann irgendwann ein Problem. Also ein Teil liegt schon auch bei der Branche selber, sich sozusagen aus der Deckung zu wagen und ein Großteil natürlich auch gesellschaftspolitisch, aber auch finanzpolitisch und wirtschaftspolitisch.
Ja, die Wirtschaft muss jetzt einfach wieder in Schwung kommen. Das ist die Basis, damit wir auch mehr Ruhe in das Land bekommen, damit Menschen sich auch wieder zu Investitionen, aber auch Unternehmen, ja, dass sie wieder investieren. In unserem Fall jetzt auch in Autos investieren. Ja, also wenn du nicht weißt, ob du nächstes Jahr noch deinen Job hast oder nächsten Monat, dann investierst du wahrscheinlich nicht in einen Neuwagen. Ja. Man zögert solche Kaufentscheidungen hinaus. Jetzt kamen ja im Laufe dieser Woche die neuen Zahlen raus zur wirtschaftlichen Situation. Möglicherweise oder höchstwahrscheinlich wird 2025 das dritte Rezessionsjahr in Folge werden. Das hatten wir in der deutschen Nachkriegsgeschichte noch nie. Und ich glaube, ich muss nicht weiter ausführen, dass das eine Ausnahmesituation ist, und da müssen wir einfach raus, um, wie ich vorhin schon sagte, auch in der Gesellschaft mehr Ruhe reinzubekommen. Ja.
Was meint ihr, welche Hersteller sind am besten gewappnet, diese momentan schwierige Zeit am besten zu überstehen?
Schwierige Frage. Ich will jetzt auch keinen Hersteller nennen. Ich glaube, wenn ich mich aber für Deutschland umgucke, ich glaube tatsächlich, dass die Konzerne, die heute agieren, auch überlebensfähig sind. Jetzt sage ich aber trotzdem Marken, und ich glaube, dass der Stern es durchhalten wird und wieder erfolgreichere, auch wirtschaftlich erfolgreichere Fahrerinnen kommt. BMW, glaube ich, ohnehin ist für mich momentan produktpolitisch Benchmark, markenpolitisch Benchmark. Die machen sehr vieles, was eben Sinn macht. Und auch der Volkswagen-Konzern wird es schaffen. Und ich glaube, dass das Aufräumen, das gerade geschieht in diesem Konzern, auch gut ist, und das, auch wenn es massiv ist, vielleicht auf den ersten Blick bei vielen Maßnahmen, die vor allem personaltechnisch getroffen werden, ist es richtig. Nur dann kann man eben auch das Überleben dieses Konzerns sicherstellen. Und dann muss man sich halt mal die einzelnen Marken auch angucken. Ein Trauerspiel ist tatsächlich ein wenig Audi. Ja, da müssen Hebel umgelegt werden, und zwar konsequent umgelegt werden, modellpolitisch, ja, dann eben auch im Auftritt. Ja, ich vermisse so dieses Fortschritt durch Technik, das würde ich momentan auch nicht so unbedingt vorne hinhängen, das ist wieder so das andere. Aber die muss man sich angucken, und auch Porsche muss man sich angucken. Ja. Wer hätte gedacht, dass das alles so schnell geht? Insofern ist wahrscheinlich derzeit keine Marke so gewappnet, dass es irgendwie einen disruptiven Einschlag gibt. Aber ich glaube, dass die deutschen Marken schon gute Chancen haben zu überleben. Und genau, wenn ich mir jetzt diese Leuchtturmprojekte oder Autos angucke auf der IAA, die sind wettbewerbsfähig. Und das hat, glaube ich, auch, das war so ein Brustlöser auch in während der IAA.
Wie wird sich Stellantis schlagen? Ich meine, das ist ja ein großer europäischer Autokonzern, der hier auch mitmischt und der eben auch in Deutschland entsprechende Marktanteile hat?
Ja, also ich, wenn wir über Stellantis sprechen, müssen wir über sehr vieles sprechen, nämlich vor allem über das Markenportfolio. Ich glaube, dass das einerseits gut ist, dass man eben die Plattformen sozusagen für unterschiedliche Fahrzeuge unterschiedlicher Marken nutzen kann. Das ist positiv. Auf der anderen Seite bedeutet eben auch die Steuerung der einzelnen Marke, dass das Kosten verursacht. Und dann muss man sich eben angucken, wie erfolgreich ist denn die einzelne Marke. Ich möchte nur vielleicht mal eine rausgreifen, das ist Lancia. Das ist wahrscheinlich der fünfte Anlauf schon vor Stellantis, wo man diese Marke als Premium-Marke wieder etablieren wollte. Und ich glaube immer noch nicht daran, dass das klappen wird. Bei Alfa Romeo fehlt mir gerade auch ein wenig die Fantasie. Also man muss sich, glaube ich, mal diesen ganzen Blumenstrauß angucken und mal vielleicht dort auch eine Konsolidierung, so traurig es für die einzelne Marke ist, eine Konsolidierung durchführen, um eben sozusagen auch wieder die Strukturen, auch die Prozess- und Organisationsstrukturen, aber dann letztendlich auch die Kostenstrukturen betreffen. Was mich ein wenig beeindruckt, ist auch die Preispositionierung der einzelnen Fahrzeuge. Das rettet man dann irgendwie wieder über irgendwelche Leasingraten, was aber wieder bedeutet, dass man eben über die Restwerte das Risiko wieder in die Zukunft schiebt. Ja, wenn man es heute sozusagen über eine Leasingrate oder einen Leasingvertrag vermarktet, dann habe ich halt das Problem 2-3 Jahre nach vorne geschoben, wenn eben das Ding für einen Restwert zurückkommt, der jenseits von Gut und Böse ist. Also das muss man sich schon mal angucken, dass eben ein Kleinwagen wie ein Corsa jetzt irgendwie 25.000, 26.000 Euro kostet. Mal, wenn man mal nach 2019 oder 2018 zurückgeht, wo war der Preis? Da war der bei 15.000 Euro. Also an wen sind solche Fahrzeuge denn adressiert? Und dann kaschiert man das über Leasingverträge. Also das wird nicht funktionieren. Das hat man schon gesehen. Das ist übrigens auch so ein Aspekt des Agenturvertrags, nämlich die finanzwirtschaftliche Sichtweise zu diesen ganzen Geschichten. Eine Agentur kostet zunächst mal Geld, nämlich dem Hersteller. Man braucht Kompetenzen, man braucht Geld, um das aus Herstellerperspektive zu steuern. Man braucht das Commitment der Erfüllungsgehilfen, nämlich der Agenten. Und man braucht Technik, Software, um eben diese neuen Systeme zu steuern. Und all das war nicht gegeben. Zusätzlich kommt natürlich noch der Mindset der Händler. Und dann hat man eben gesehen, die meisten haben aufgegeben und ich würde jetzt nicht alles verwenden, ob das dann bei den heute, glaube ich, relativ verbleibenden 2 Agentursystemen, die echte Agentursysteme sind, ob die die nächsten 5 Jahre überstehen. Auch das werden wir beobachten.
Haben wir das Thema Agentur ja auch schon mal geklärt. Ja. Und dann sind wir auch beim Thema Händler. Und da geht es mir auch nochmal drum über das Thema der Beziehung zwischen Hersteller und Händler. Da gibt es ja diesen Markenmonitor, den ja schon seit sehr vielen Jahren von euch gemacht wird. Was kann man da aktuell für Erkenntnisse rausziehen? Ja? Wie erhöht man am besten die Zufriedenheit des Handels?
Ja, bin ich leider auch wieder an der Reihe, weil das haben wir ja auch wir gemeinsam mit Autohaus, das kam ja aus dem DSI, das den Bamberg gemacht hat und dann quasi uns übertragen wurde mit den Händlerzufriedenheitsmonitoren, hieß das übrigens 1998, weil ich letztens umgeschaut habe, das hieß noch nicht Markenmonitor, sondern Händlerzufriedenheitsmonitoring. Also 1998 haben wir begonnen und wenn man sich auch die Zeitreihe anguckt, haben wir derzeit seit 1998 die durchschnittlich niedrigste Zufriedenheit, die wir jemals gemessen haben. So, was ist passiert? Es ging ab Corona bergab und als Corona weg war, gab es andere Themen und es gab vor allem das Thema Agentur. Wir hatten dann eben auch die Konsequenz, dass es sehr, sehr unzufriedene auf der einen Seite gab, also sehr, sehr unzufriedene Händler bei einzelnen Marken und es gab sehr zufriedene Händler. Und wenn man jetzt zurück will, das betrifft nämlich auch diese Stellhebel, die maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass es eben eine Händlerzufriedenheit gibt. Ich komme auch gerade noch dazu, Händlerzufriedenheit ist zwar schön, aber was macht man daraus? Das ist nämlich wieder die andere Kehrseite. Aber es gab unzufriedene Händler und wenn man genau hingeguckt hat, war es eine Kombination aus schlechten Renditen, also die Profitabilität aus diesem Geschäft mit dieser Marke ist sehr, sehr wichtig. Aber mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar noch wichtiger ist, sind sozusagen psychosoziale Faktoren. Also wie gehen die Menschen in den Vertriebssystemen miteinander um? Wie kommt man mit dem Außendienst zurecht? Also sehr stark kommunikative Elemente, also diese Partnerschaft auch leben, dass man diese Partnerschaft auch internalisiert auf beiden Seiten. Das ist noch fast wichtiger als die Rendite. Und mittlerweile denken sehr viele Händler auch sehr stark potenzialorientiert. Das ist jetzt nicht mehr der Tag heute, der wichtig ist, sondern was wird uns denn noch erwarten aus dieser Beziehung? Also das sind so eher die weichen Faktoren und sicherlich die Rendite. Diese 2 Stellhebel, wenn passen, das ist richtig. Ich möchte aber auch kurz nochmal, warum Händlerzufriedenheit, warum ist das wichtig? Es gibt Nachweise darüber, dass eben auch zufriedene Händler auch zufriedene Kunden haben. Aber nicht zufriedene Hersteller haben zufriedene Kunden, sondern zufriedene Händler haben auch zufriedene Kunden und sind erfolgreicher im Absatzverhalten und auch erfolgreicher in der Profitabilität. Und das ist eine Erkenntnis, die muss man erstmal sacken lassen. Ich erzähle das aber auch immer deswegen, weil ich immer auch gefragt werde, ja, ist zwar schön, wenn ich zufriedene Händler habe, aber was bringt's denn? Und es ist nachweislich so, dass es so ist, dass zufriedene Händler, zufriedene Kunden und auch ein profitableres Geschäft und auch ein mit einer höheren Performance insgesamt, was den Vertrieb angeht.
Jetzt könnte man ja sagen, ihr macht den Durchschnitt und dann haben wir die Guten und die Schlechten und es gibt dann eben eine Zahl. Ist es nicht auch so, was ich festgestellt habe, dass die Ausschläge zwischen gut und schlecht deutlich größer sind?
Ja, der Abstand zwischen den schlechteren Zufriedenheiten und den besseren Zufriedenheiten, da waren wir zeitweise bei einer Spanne von über 2 Notenpunkten. Früher waren wir teilweise unter einem Notenpunkt zwischen dem schlechtesten und dem besten Wert, Durchschnittswert der Zufriedenheit. Das heißt, wenn man nämlich genauer hingeguckt hat, was in der Regel die Diskussion um die Agentur, was sozusagen die Zufriedenheit insgesamt versaut hat, weil wenn man schon mal stinkig ist, das kennt jeder, dann beantwortet man eben alle Fragen tendenziös und tendenziell schlechter. Und das ist die Problematik an dem ganzen Ding. Und wenn dann die gesamtwirtschaftliche Situation noch mit rein schlägt, dann wertet man die Beziehung nochmal ab und nochmal ab und nochmal ab. Also ist schon etwas, was man wirklich sieht, während diese wenigen guten Werte relativ stabil geblieben sind. Also die sind nicht mehr gewachsen, aber auch kaum abgesackt. Also das sieht man eben auch, dass Stabilität, das, was ich gerade auch gesagt habe, dass man eben einen Planungshorizont benötigt, dass man Verlässlichkeit benötigt. Das wird alles derzeit eben beispielsweise beim Verbrennerverbot diskutiert. Man braucht eben einen Plan und dazu brauche ich Vertrauen und Verlässlichkeit in die Partner, mit denen ich eben umgehe.
Was ist denn der größte Stellhebel von Hersteller bei der Händlerzufriedenheit?
Ja, tatsächlich diese zwei, ja, Profitabilität und sozusagen dieses Psychosoziale, also der Umgang der Menschen im einzelnen Vertriebssystem. Ja. Ich muss gefestigt sein in dieser Partnerschaft, ich brauche dieses Vertrauen, ich brauche eben diese Menschen, mit denen ich umgehe und man identifiziert sich sehr stark auch mit diesen Marken. Ja. Wenn man einen Porsche-Händler fragt, ja, die leben ja diese, also zumindest der es richtig macht, der lebt dieses Porsche. Ja.
Eine Frage hätte ich noch zum Thema Markenmonitor, wenn man uns das mal anschaut. Inzwischen sind ja die großen Händler, haben ja viel mehr Marken. Ja. Führt das auch zu einer gewissen Erodierung sozusagen der Markenbindung und damit der Zufriedenheit?
Ja, das lässt sich tatsächlich nachweisen. Also ich hab da mal eine überschlägige Analyse gefahren, die Intensität der Bindung, die aus verschiedenen Kriterien, die wir abfragen, ja ersichtlich wird, lässt mit der Anzahl der Marken pro Unternehmen, also diese Intensität der Bindung lässt nach. Ja. Aber ich glaube, das ist eigentlich ein natürliches Phänomen, das wir auch aus dem Alltag kennen. Ja. Je mehr Vereine du bespielst sozusagen, desto weniger bist du mit dem einzelnen Verein oder Verband dann letztendlich verbunden.
Ihr macht ja auch eure Studie zum Thema Top 100, die Top 100 Händler. Da lassen sich ja auch ganze Entwicklungszyklen ableiten. Was glaubt ihr, wie lange wird die Konsolidierung anhalten? Das heißt, also wie lange werden die großen Händler noch größer?
Naja, einerseits werden die großen Händler noch größer, andererseits gibt es auch eine Konsolidierung, die durch die Automobilhersteller und Automobilhersteller und durch die Importeure getrieben ist. Das heißt, weniger Betriebsstätten, weniger Verträge, man optimiert das Ganze. Und auf der anderen Seite ist es ja schon so, dass die Großen immer größer werden, so blöd wie es klingt, und die Kleinen verschwinden. Mittlerweile sind es nicht mal die Kleinen mehr, sondern auch die mittleren bis großen Gruppen, die übernommen werden. Und das ist vor allem ein Phänomen, das jetzt getrieben ist durch ausländische Investoren, die in ihren eigenen Strukturen und in ihren eigenen Ländern nicht mehr wachsen können und massiv Geld in Investitionen pumpen und vorzugsweise natürlich in einen interessanten Markt, und das ist Deutschland. Ich sage aber wieder dazu, es ist ein interessanter Markt, aber auch ein sehr komplexer Markt und ein sehr komplizierter Markt. Insofern wird man sehen, was passiert, aber wir sind in der Konsolidierung schon seit, sage ich mal, die erste Händlergruppenstudie haben wir 1998 gemacht, da ging es noch nicht so ganz los, aber so ab den 2000er Jahren hatten wir schon die ersten wirklichen Konsolidierungen, die Übernahmen, die Übernahmedynamik hat zugenommen und hat meines Erachtens jetzt auch in den letzten 5, 6 Jahren einen Peak erreicht. Und ich glaube, das ist noch nicht vorbei. Also viele wollen noch größer werden, weil es Skaleneffekte gibt, weil es Zentralisierungseffekte gibt, dass man eben auch Kompetenzcenter bildet, beispielsweise, oder wir kennen das aus Karosserie und Lack, aber das lässt sich ja weiterspielen in Richtung Gebrauchtwagen, in Richtung Betreuung, Kundenbetreuung und so weiter und so fort. All das wird geschehen und für manche ist es vielleicht auch wichtig, für manche Investoren ist es auch wichtig, sozusagen einen Machtpol gegenüber Herstellern und Importeuren aufzubauen. Das werde ich immer im Hinterkopf gar nicht los. Ich glaube, dass es tatsächlich auch so ist, dass so ein psychisches Momentum bei dem einen oder anderen Unternehmer schon eine Rolle spielt.
Ist Größe per se ein Vorteil am Markt?
Ja, wenn man sich die Deckungsbeiträge und die Renditen insgesamt anguckt, muss man eher dran zweifeln. Ich glaube, dass eben diese Skaleneffekte und diese Zentralisierungseffekte noch nicht in ausreichendem Maße realisiert wurden in der Vergangenheit, weil die mit ein paar Ausrutschern nach oben und nach unten, die Performance ist nicht zwangsläufig besser, also die Performance der Top 100 und auch der Top 20 ist nicht viel besser, die waren mal besser in der Zeit, wo eben die teuren Autos verkauft wurden ohne Nachlässe und weil eben gerade die großen Premium-lastig sind, dann hatten die natürlich, ist ihnen der Deckungsbeitrag im Neuwagengeschäft nach oben abgeschossen. Ja. Also insofern, die sind nicht besser von den Renditen, aber sie sind sozusagen von den absoluten Beträgen unschlagbar. Ja. Das heißt, wenn ich mit 0,8% Umsatzrendite durch die Gegend laufe und habe halt 2 Milliarden Umsatz, dann ist das natürlich absolut gesehen schon ein Betrag, das aber beim Kleinhändler eher dann im homöopathischen Bereich liegt. Aber es gibt sicherlich noch einiges zu tun und das werden wir auch sehen, dass die Optimierung der Prozesse, und das sieht man auch bei den Fragestellungen, wir sind immer bei den wichtigsten Themen, die wir auch abfragen bei den Top 100, genauso wie bei den im Markenmonitor und da ist ganz oben Prozesse, Organisation, Kostenstrukturen verbessern. Und ich glaube, dort wird es beispielsweise eben auch das, was wir immer diskutieren mit KI-Einsatz und mit IT-Einsatz, wird es Möglichkeiten geben, das tatsächlich auch in die richtige Richtung zu lenken. Unter anderem.
Ja, also die Konsolidierung ist bei weitem noch nicht abgeschlossen. Die wird weiter in Fahrt gewinnen, wobei wir das ja seit wahrscheinlich 2 Jahrzehnten so sagen. Aber ich glaube, das wird nochmal an Dynamik gewinnen. All die Punkte, die Stefan auch gerade gesagt hat, vielleicht noch einen Punkt ergänzend. Wenn sich Kunden stärker, immer stärker online informieren, dann habe ich als kleines Autohaus, als kleiner Betrieb, tue ich mir schwer, diese Online-Sichtbarkeit auch überregionale und sehr, sehr stark professionalisierte Online-Sichtbarkeit abzubilden. Also ich brauche dort, wie Stefan das gerade auch sagte, im After-Sales-Bereich mit der Karosserie und Lack, ich brauche wieder Expertenzentren, ja? Ich brauche Experten, Online-Experte und das kann ich möglicherweise oder das kann ich definitiv als kleines ein Standard-Autohaus gar nicht machen. Sprich, die Gruppen bearbeiten den Markt online stärker und greifen die Kunden, die Leads eigentlich den kleineren Häusern ab. Und auch das ist ein weiterer Aspekt, der dann dazu führen wird, dass wir eine stärkere Konsolidierung sehen werden. Ja, die wird irgendwo an Grenzen kommen, auch davon bin ich überzeugt, aber das ist noch viele Jahre weg, dass wir ein Hersteller will mit wenig, möglichst wenig großen und wichtiger ist professionell, maximal professionell aufgestellten Partnern zusammenarbeiten. Es darf aber auch nicht unter eine gewisse Grenze fallen, weil ansonsten erleben wir eine Machtverschiebung von der Herstellerseite in die Handelsseite. Also wir werden da irgendwie so eine untere Linie haben. Da sind wir aber bei nahezu keiner Marke aktuell schon angekommen.
Wir hatten ja in der Nach-Corona-Zeit doch 2 gute Jahre, wo der Handel auch Geld verdient hat. Das Ganze stellt sich ja jetzt anders dar. Wie seht ihr aktuell die wirtschaftliche Situation im Handel?
Ja, das lässt sich an Zahlen ja festmachen. Wir haben ja wirklich auch getrennt die Zahlen zu den Top 20, zu den Top 100 und dann eine eigene Erhebung über die Deckungsbeiträge und auch die Gesamtumsatzrenditen über 1000 Händler, die wir befragen. Also wir wissen, dass das so ist, erstens mal. Und wir kennen auch die Bereiche, die eben dort immer zuschlagen. Und wir haben jetzt ein eher gleichmäßiges Sinken der Deckungsbeiträge über alle Geschäftsbereiche hinweg. Bedenklich ist es ein wenig das, was auch im Werkstattgeschäft geschieht. Bei Teilen hält man den Deckungsbeitrag relativ hoch, eben über die Verteuerung der Teile. Das gelingt aber im Servicegeschäft nicht mehr zwangsläufig. Wir müssen uns tatsächlich fragen, ob wir uns nicht über die Verrechnungspreise demnächst, zumindest im Fabrikatshandel, sozusagen selber aus dem Markt verabschieden. Wir dürfen nicht elitär werden im Hinblick auf das, was wir da tun, weil irgendwann wird es, wenn wir es so weitermachen, eben nur noch Eliten möglich sein, einen Auto zu fahren beziehungsweise zu warten, zu reparieren. Also das kann der Sinn nicht sein. Das ist das, was ich als Mahnung weitergeben muss und werde. Wir brauchen dort wieder nicht billige Angebote, aber preiswürdige Angebote, um eben auch den Otto-Normalverbraucher noch abzuholen mit einem Kleinwagen. Das ist ja ein Offenbarungseid, wenn du einen Wartungsdienst machst. Also das ist sicherlich bedenklich, was da gerade passiert.
Also wenn eine Familie entscheiden muss, ob sie das Fahrzeug in die Werkstatt geben kann oder in Urlaub fährt, dann ist irgendwie etwas aus dem Ruder gelaufen. Ne? Und in den Dimensionen sind wir mittlerweile, wenn wir uns die Stundenverrechnungssätze anschauen. Und das trägt auch nicht zur Kundenzufriedenheit und zur einen Stufe natürlich auch nicht zur Kundenbindung bei.
Und das geht eben weiter. Die Neuwagen sind teurer geworden, die Gebrauchtwagen sind teurer geworden. Also ich bleibe bei diesem Elitär, das werden wir nicht durchstehen. Dort wird es den nächsten Dämpfer geben müssen. Ja. Und wenn wir nicht preiswürdige Klein- und Kompaktwagen anbieten können, sowohl auf dem Gebrauchtwagenmarkt wie auch auf dem Neuwagenmarkt, dann werden wir uns teilweise von einzelnen Marktsegmenten ganz einfach verabschieden müssen. Und da müssen wir irgendwie auch gegensteuern. Also ich glaube nicht, dass das durchhaltbar ist, unabhängig von Händlergruppe oder einzelnen Händler. Das wird bedenkliche Ausmaße annehmen. Und wenn ich mich auch wieder in meiner Fußballkneipe umhöre, dann ist das tatsächlich so, wie ich sage.
Hohe Preise sind also auch ein Hemmschuh für die Mobilität.
Für die Automobilität, ja, für die individuelle Mobilität. Jetzt, wenn noch die Bahn etwas fitter wäre und ab und an der Zug auch käme, wenn man darauf wartet, das sage ich tatsächlich mit eigenen Schmerzen, und wenn wir sozusagen die Infrastruktur im öffentlichen Nahverkehr in einzelnen Städten besser ausgebaut hätten, ich glaube, das würde noch viel, viel mehr dem eigenen Auto den Rücken kehren, als das momentan ist. Wir haben sehr viele mit Zwangsmobilität, weil sie ihn für den Job brauchen, weil sie zum Einkaufen brauchen, wie auch immer. Das hält das ganze Ding noch oben, aber das wird so nicht durchhaltbar sein.
Ja, der Pkw-Bestand ist ja weiterhin sehr, sehr hoch. Aber wenn wir mal tiefer reinschauen, die Jahresfahrleistung des einzelnen Fahrzeuges, die nimmt kontinuierlich ab. Und das hat definitiv auch was mit den Kosten für Automobilität zu tun.
Naja, man darf auch nicht vergessen, wir haben eine Veraltung des Fahrzeugbestands. Ja, die Fahrzeuge werden tendenziell älter. Also es wird nicht mehr so viel oben reingefüllt, was sich im Bestand hält. Ja. Und was haben wir jetzt irgendwie zwischen 10 und 11 Jahren? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, vor 10, 15 Jahren waren wir bei 7 oder 8 Jahren. Also man hält die Fahrzeuge möglichst lange und das ist natürlich aus Verbrauchersicht auch richtig, ja, weil die Preise eben nach oben abhauen. Und dann ist irgendwann die Frage, wenn das Fahrzeug wirklich nicht mehr läuft, was macht er dann? Fällt er dann aus dem Markt raus? Also wird uns der fehlen oder wie wird das eben weitergehen? Also dieser Prozess ist meines Erachtens noch nicht zu Ende.
Was unterscheidet Betriebe, die auch in schwierigen Zeiten gut vorankommen, gegenüber denen, die eben jetzt die Gefahr laufen, den Anschluss zu verlieren?
Gute Organisation, gute Prozesse, ständig am Puls der Zeit, den Markt zu beobachten, die Nachfrageseite, die Wettbewerber zu beobachten. Es gibt eben die fitten Betriebe und das sind eben auch die Köpfe, die eben das Unternehmen auch strategisch ausrichten. Es sind eben auch nicht die, die jeden Tag operativ durch die Gegend laufen und alles selber bewegen möchten, sondern es sind eben diejenigen, die Köpfe, die strategisch denken.
Ja, ich glaube, ich muss das Kerngeschäft einfach auch mal gut im Griff haben. Das muss funktionieren. Da kommt das Geld her weiterhin und dann kann ich auch mal rechts und links mal was ausprobieren. Und wenn was nicht funktioniert, auch wieder zurückziehen. Ich in der aktuellen, ja, volatilen Marktsituation muss ich meine Kosten im Griff haben. Da stark drauf schauen und kontinuierlich, also das sagt sie immer so leicht, Kontinuität und Anpassung. Ja, das ist das, was die Guten wahrscheinlich zu den Guten macht.
Würdet ihr heute noch ein Auto aus übernehmen?
Ja, heute wieder.
Oha.
Und das hat vor allem den Grund, dass eben dieser Branchenzweig schon ein Stück weit durch diese Konsolidierung und durch diesen Konzentrationsprozess gegangen ist. Früher war man noch wesentlich kleinbetrieblicher organisiert im Kfz-Gewerbe, kleinbetrieblicher einerseits und dann eben auch im Hinblick auf die Strukturen des einzelnen Betriebes oder Unternehmen. Heute, glaube ich, denken viele Unternehmen, Autohausunternehmen moderner, eben mit wirklich gefestigten Organisationsstrukturen, mit Prozessen. Das gibt ja auch den Mitarbeitern sozusagen Sicherheit, dass sie sich im richtigen Modus bewegen. Und es gibt eben größere Unternehmenseinheiten und dann macht das auch wirklich wesentlich mehr Spaß, weil kleinteilige Unternehmen bedeuten auch kleinteilige Gewinne und da kann auch die Umsatzrendite dann bei 5% sein, aber wenn du halt nur 25 Autos im Monat verkaufst, dann ist das also dann mittlerweile viel, viel zu wenig und das war bis vor 15 Jahren auch keine Seltenheit. Also wenn ich mir manche Netze angucke wie Renault, also das habe ich noch in Erinnerung, vor 15, 20 Jahren hatte Renault so viele Händler nahezu wie Volkswagen. Allerdings ein Zehntel des Marktanteils. Und dann, wenn du da mal durchgerechnet hast, wie viele Autos die im Jahr verkauft haben, im Durchschnitt ein einzelner Renault-Händler, das war dann schon bedenklich. Aber die haben auch gelebt. Aber natürlich von kleinteiligen Erträgen und das ist heute nicht mehr denkbar. Und insofern ist es auch richtig, dass sich diese Branche gewissermaßen konsolidiert hat.
Also werden wir bald mal ein Autohaus Reindl wiedersehen?
Nein, mit Sicherheit nicht.
Das dann doch nicht.
Dazu bin ich sicherlich zu alt und ich habe mir auch geschworen, irgendwann sicherlich kein Betrieb oder kein Unternehmen mehr aufzumachen. Ja, jetzt haben wir natürlich beide die Zukunftswerkstatt 4.0 sozusagen als Gesellschafter und als Geschäftsführer. Also
eine Werkstatt haben wir.
Die haben wir. Hat natürlich einen anderen Charakter, weil wir ja kein Endkundengeschäft machen. Aber im Grunde genommen wollte ich das nie mehr, also ein eigenes Unternehmen, weil das natürlich auch Verantwortung und das ist ja auch tatsächlich so. Also 24/7 ist dort dann schon angesagt. Zumindest ist das auch meine Position, wenn ich ein Unternehmen habe, trage ich dafür die Verantwortung, dann bin ich auch immer dafür da. Übrigens sehen wir das im Studiengang genauso wie am Institut. Wir sind, glaube ich, diejenigen beiden, die ständig unterwegs sind, ständig entweder an der Hochschule, in der Zukunftswerkstatt oder bei irgendeiner Veranstaltung unterwegs sind und wir treiben auch die Forschung voran. Daran glaube ich tatsächlich, dass wir sozusagen auch immer wieder die Initiatoren sind und die Motoren, die das Ding vorantreiben. Und mir gefällt das nach wie vor, aber ich werde es sicherlich auch nicht mehr ewig machen.
Gut, aber weil du noch was über Renault gesagt hast, die hatten nochmal 7% Marktanteil.
Aber Volkswagen allein war schon, glaube ich, dreimal so stark.
Gut, ich will es nochmal ergänzen, dass wir auch ein bisschen den Markt kennen.
Dessen bin ich mir schon bewusst, aber ich habe das schon mal ausgerechnet. Da bist du, glaube ich, bei 45 Wägelchen gewesen pro Händler im Durchschnitt. Mhm.
Okay. Lass uns nur kurz über die Hochschule sprechen. Ihr seid ja auch Hochschullehrer. Was macht das Studium an der HFWU interessant? Und meine, das Studium der Automobilwirtschaft?
Alles. Nein, was macht das Studium interessant? Also es sind tatsächlich nahezu alle Dozenten und Dozentinnen aus der Automobilwirtschaft, aus unterschiedlichen Bereichen der Automobilwirtschaft, aus unterschiedlichen Wertschöpfungsebenen. Das unterscheidet uns von anderen, die mittlerweile Automotive Management anbieten. Übrigens hieß das früher, die Vertiefungsrichtung hieß Kfz-Wirtschaft. Dann später hieß sie Automobilwirtschaft und jetzt heißt sie Automotive Management. Also auch die Bezeichnungen haben sich sozusagen dem Zeitgeist jeweils verschrieben. Also wir sind tatsächlich, wir haben seit 2003 die Stellen gezielt besetzt mit Branchenkennern. Das gilt auch für die Lehrbeauftragten, also die Dozenten, die wir zusätzlich haben. Das ist das eine. Dann haben wir eine sehr starke Verbundenheit zu den Branchenunternehmen, auch auf verschiedenen Wertschöpfungsebenen, zu Zulieferern genauso wie zu Herstellern, aber insbesondere auch zu Automobilhändlern. Wir machen das auch sichtbar im Studium. Ja, es gibt am Mittwochabend, das macht mittlerweile so Benedikt und du natürlich, ja, diese Abendveranstaltung mit Gastdozentinnen und Gastdozenten. Das ist wichtig, um eben auch den Bezug zwischen den Studierenden und den Unternehmen herzustellen. Wir machen eine Vielzahl an Exkursionen und wir machen Branchen-Events, die nach außen sichtbar sind. Und dort laden wir auch unsere Studierenden ein. Also von den 600 Anmeldungen sind irgendwie 120, 130, 140 dann auch Studierende, die eben dort auch ihren Platz finden und die das auch cool finden, dass wir wirklich Persönlichkeiten am Start haben, jedes Jahr immer wieder und mit unterschiedlichen Foren, mit unterschiedlich gelagerten Keynotes, auch aus verschiedenen Ebenen, also nicht nur Handelsebene, aber auch Handelsebene. Es gibt ein Retail-Forum, es gibt ein Sales-Forum, es gibt dieses Jahr ein zweites Mal eben dieses Forum mit den neuen Marken. Und dann eben verschiedene Keynotes, die unterschiedliche Themen dann auch wieder besetzen mit wirklich mit Vorständen, mit Vorstandsvorsitzenden. Ich glaube, das macht uns sehr, sehr einzigartig.
Du sprichst vom IFA-Kongress, der am 15. und 16. Oktober genau. stattfindet. Sollte man nochmal ergänzen.
Und dann gibt es auch noch den Händlergipfel. Oder wie haben wir es jetzt gesagt?
Den IFA-Autohausgipfel.
Den IFA-Autohausgipfel, den gibt es dann auch noch. Und verschiedene kleinere Veranstaltungen, die wir mittlerweile in der Zukunftswerkstatt machen. Und dort sind auch immer wieder Studierende mit dabei und bewusst mit dabei, um eben die auch an, viele kommen ja gar nicht aus der Branche, aber die an die Branche heranzuführen, mit Branchenpersönlichkeiten bekannt zu machen. Und das ist, finde ich, immer auch beiderseits gewollt, ja. Die einen wollen die unseren Jungen sehen, die Jungen wollen eben die Etablierten sehen. Also ich glaube, dass das ein gutes Konzept ist. Und was uns, glaube ich, auszeichnet, ist tatsächlich die Verbindung von Forschung und Lehre, dass sich das nicht widerspricht, sondern wir sind immer gezwungen, am Puls der Zeit zu sein. Immer dann, wenn es eben relevante Themen gibt, ja, immer wieder zu gucken, was ist gerade State of the Art in unterschiedlichen Themenbereichen und das auch unmittelbar in die Lehre mit einfließen kann. Ja. Dass man auch wieder die Bezüge schafft. Und das ist, glaube ich, so, sind so diese 3, 4 Säulen, die uns einzigartig machen. Auch unter den vielen, mittlerweile vielen. Wir waren die ersten und einzigen und jetzt gibt es sehr, sehr viele, weil sehr viele technische Studiengänge, also ingenieurwissenschaftliche Studiengänge aufgegeben haben und jetzt Automotive Management anbieten, ohne dass sie das vielleicht auch können. Ja? Und das kostet uns natürlich Bewerbungen, aber wir sind nach wie vor einzigartig.
Für mich ist auch immer wichtig, dass die jungen Leute das gesamte Ökosystem der Automobil- und Mobilitätswirtschaft verstehen. Stefan hat es gerade angesprochen, dass wir Dozentinnen und Dozenten aus den einzelnen Branchenbereichen einbinden. Wir sind keine Handelsschule, wir sind keine Herstellerschule, wir sind keine Zuliefererschule. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil man muss das Zusammenspiel des Gesamtsystems verstehen, um dann später auch in den Unternehmen mit einem Spezialwissen auf der einen Seite, aber auch mit einem generellen Wissen über Zusammenhänge dann auch wertvoll eintreten zu können. Und ich habe ja die Möglichkeit, als Studierender dann Schwerpunkte zu setzen. Ne? Wenn mich eben Handel im Vertiefungsstudium beispielsweise im Bachelor stärker interessiert, dann kann ich die entsprechenden Module mit Schwerpunkt Handel belegen. Aber die Basis muss ein Gesamtverständnis für das Gesamtsystem, für das gesamte Ökosystem sein.
Ja, ich schade ja nicht, wenn ein Händler weiß, was am Ende, was ein Zulieferer oder ein Hersteller umtreibt, ja, welche Position der einnehmen muss. Und umgekehrt schadet es denen nicht, dass sie auch wissen, was bewegt die Händler. Ja, ich hatte teilweise wirklich das Gefühl, als ich das selber noch war, wenn ein Vertriebsaußendienst kam, der hat nicht verstanden, dass das mein Own Business ist und dass alles auf meine Payroll läuft und nicht auf die Payroll von Volkswagen, Audi oder Opel. Das hat mich immer wieder geärgert, ja, mit welchem Verständnis, mit welchem Mindset die dann ankommen. Insofern ist das Verständnis, das gegenseitige Verständnis auf diesen verschiedenen Ebenen sehr, sehr wichtig.
Ja, meine Herren, ich glaube, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke für die Einladung.
Ebenso, Dankeschön.
Der Autohaus-Podcast wurde Ihnen präsentiert von Rameda, Europas größten Komplettanbieter für Anhängerkupplungen und Transportsysteme.